Wer gewinnt, kommt eine Runde weiter. Wer verliert, geht raus. So einfach ist das Rezept vom Göpp. Eigentlich ja etwa so einfach wie das Rezept für Pommes hier in unserer Stammbeiz. Aber weil es so einfach ist, kann so viel passieren. Und da werfen wir heute einen genaueren Blick drauf. Und das macht doch Hunger auf mehr. Mein Magen knurrt schon. Bedienung? Einmal gern Pommes zum üblichen Bier. Danke.
Bevor wir starten, etwas in eigener Sache. Gefällt dir, was wir machen und willst uns unterstützen, so findest du unter stammtischtrainer.ca/support alle Informationen dazu. Da findest du unter anderem den Link zu der Plattform Patreon, wo wir 6 verschiedene Levels von finanzieller Supporterschaft anbieten. Um es plastisch zu behalten, arbeiten wir mit der Masseinheit Bier pro Monat. Es startet bei 2 Franken. Was wir mit Dosenbier aus dem Supermarkt bezeichnen, geht über Stangen, dann zu einem grossen Bier, bis hin zu einem trinkfreudigen Abend am Stammtisch. Du fragst dich vielleicht, wieso du uns unterstützen solltest. Uns ist es sehr wichtig, so lange wie möglich unabhängig zu bleiben. Wenn wir unsere Konkurrenz anschauen, sieht man fast nur noch Podcasts von grossen Medienhäusern, was wir mega schade finden. Dass die finanziell andere Möglichkeiten haben als wir zwei, erklärt sich von selber. Auf der Support-Seite haben wir transparent aufgelistet, was wir für finanzielle Ausgaben und auch zeitlichen Aufwand mit unserem Herzensprojekt haben. Liegt dir 2 Franken im Monat nicht drin oder willst du einfach nicht noch ein weiteres Projekt unterstützen? Kein Problem, das können wir absolut verstehen. Es geht auch anders. Es bringt uns sehr viel, wenn du in deinem Podcast-Player uns folgst und bewertest. Am besten mit 5 Sternen und dort, wo es geht, sogar noch einen kleinen Text schreibst. Auch findet mir super, wenn wir uns mit euch austauschen dürfen. Feedback, Wünsche, Anregungen könnt ihr entweder über Social-Kanäle, Instagram oder Twitter oder auch über stammtischtrainer.ch schicken. Alle Links findest du in den Shownotes und wir danken dir jetzt schon für die Unterstützung und dass du den Podcast möglich machst. Aber jetzt geht's echt los. Let's go! Ja, wir sind wieder zurück nach einer Woche und ja, wir fangen gerade mal mit einem Downer an, aber ich glaube, das ist genug wichtig im Schweizer Fußball, um es ansprechen. Nicolas Schindelholz hat uns leider verlassen, hat den Kampf gegen Krebs verloren, gegen Lungenkrebs. Und ja, das mit 34, Fabio. Ja, was hast du noch so für Gedanken an ihn?
Also das erste Mal Fassungslosigkeit, als ich das gehört habe. Ich habe ein bisschen vom Radar verloren in der letzten Zeit. Oh. Aber er hat sehr wahrscheinlich jetzt auch seine Gründe. Er ist ja dann zurückgetreten vom Profisport, um sich gegen den Kampf gegen den Krebs zu widmen. Und er jetzt leider verloren hat. Tragisch, mega schade. Fußballerisch, ja eben. Man gewusst, dass er mal bei Luzern gespielt hat, bei Thun lang gespielt hat. Und dass er irgendwie beim FCB in der U21 glaub, Captain war, das habe ich irgendwie noch mitbekommen.
Ja, Vater so, von 4 Kindern auch noch, oder irgendwie, also es ist hart, irgendwie gerade alles, was zusammengekommen ist. Aber ja, eben, spielerisch, er hat auch sehr viele Verletzungen gehabt als Spieler, hat es mich gedacht. Durch das, glaube ich, weniger Spiel gemacht, als das Talent zugelassen hätte. Aber ich glaube, das ist in der Situation der fast ein bisschen ja, zweitrangig, wenn du so eine Krankheit noch mit dir mitreist.
Richtig, ja. Und das ist spannend, also, man würde sich mehr interessieren, wie das passiert ist. Also, ein Lungenkrebs.
Ja.
Hört man ja viel von Rauchern, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass wir
als
Profifußballer. Hey, ja.
Ja, du manchmal meint das Leben einfach nicht so gut mit einem und darum sollte man es immer geniessen, um jetzt noch ein bisschen philosophisch werden. Und ja, ich hoffe, allen Angehörigen von ihm, eben vor allem auch den Kindern, also Frau und Kind, ja, viel Stärke und ich hoffe, ja, so gut wie es auch geht, über das hinwegzukommen überhaupt auch. Ja,
ja definitiv. Ja. Alles Gute definitiv. Von unserer Seite.
Definitiv, ja. Schwieriger Einstieg, aber ich glaube, eben, es ist für uns auch wichtig gewesen, dass wir das darf ansprechen, weil wir sind ein Schweizer Podcast, wo es um Fußball geht. Und ja. Trotzdem würde ich aber gerne auch weitermachen mit dem normalen Programm. Und da haben wir immer unsere Mitbringsel Fabio, was hast du uns mitgebracht?
Eine Frage.
Oh. Frage.
Ja, spannend. Das Thema Xherdan Shaqiri geistert ja momentan so ein bisschen in der Presse umeinander. Wie wir vielleicht mitbekommen haben, ist er rausgefallen. Also nicht in Playoffs mit seinem Club in der MLS.
Okay.
Und ich habe mir das ein bisschen überlegt und es ist ein bisschen gemunkelt worden, dass er vielleicht könnte beim FC Lugano trainieren, um sich irgendwie noch fit zu behalten, weil eben die Saison in Amerika ja zu Ende ist. Und da haben wir dann so eine recht spannende Frage gestellt, die ich bei mir selber nicht wirklich beantworten konnte. Ob ich es noch cool fände, wenn er jetzt einfach bis zu der WM, bis zu dem unbedeutenden Turnier, Spielpraxis könnte sammeln beim FC Lugano, dass sie wie so als zusätzlichen Transfer könnte machen. Ich fände das sehr wahrscheinlich noch cool aus Sicht von, man könnte den Shaqiri in der Schweiz begutachten. Er hat Spielpraxis, wäre für die WM fit. Auf der anderen Seite wäre natürlich auch scheiße für den Verein, wo du sagst, okay, es ist eine Wettbewerbsverzögerung. Mhm. Aber ich bin mir da noch nicht ganz schlüssig geworden, was ich davon soll halten.
Ja, gut,
was wäre wichtiger? Super gut aufgeleiteter Shaqiri, der Spielpraxis dabei hat für die Schweiz oder WM, oder wäre es eine zu grosse Wettbewerbsverzögerung? Diese Frage hat mich recht triggert und ja, ich bin gespannt, was du da dazu sagen
willst. Ja, wenn man es jetzt aus der Sicht von der Schweizer Nazi würde sagen, ja klar, dass er irgendwie auf höchstem Level, wenn man auch die Schweizer Liga so nennen, Spielpraxis hat. Andererseits glaube ich, wäre es jetzt gar nicht möglich, weil keine Transferphase offen ist, also kein Transferfenster offen ist. Also, man hätte ja das eine Zeit lang gehabt, irgendwie, ich glaube, der Landon Donovan ist ja immer und immer wieder nach Europa gekommen. Ganz am Schluss noch die Yehi Achi, auch noch einmal zurück zu Arsenal gegangen. Aber das ist, glaube ich, immer in dieser Winterperiode gewesen, wo das Transferfenster offen war. Ich glaube, aktuell gibt es gar keine Möglichkeit, aus meiner Sicht, um ihn.
Es geht jetzt auch nicht um das, dass es die Möglichkeit gar nicht gibt, sondern mehr, ob man das cool fände, wenn es eine Möglichkeit wäre.
Ja, natürlich fände ich es cool. Mich nimmt es extrem Wunder, ob er dann, wenn man jetzt sagt, ja, das wetten wir, ob er wirklich zu Lugano würde wollen gehen oder zu Basel, weil es wäre recht komisch, irgendwie Shaqiri bei Lugano zu sehen, glaube ich. Und da hat man einen Flügel zu sagen mit Shaqiri und Steffen, das wäre recht cool. He.
Ankerum würde er ja dann wirklich zu einem Verein, wo er auch die Spielpraxis garantiert wird bekommen. Und
ja,
das vielleicht beim FCB momentan.
Ja, dann hat man, glaube ich, genug auf dieser Position. Das ist schon so, ja. Ja, spannend, ja. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Es ist gut, dass du das so sagst. Ich habe nur ab und zu jetzt mitbekommen, dass er ein, zwei Mal jetzt ein Goal geschossen hat oder sogar einen Doppelpack gemacht hat. Aber ich habe das ganz und gar nicht verfolgt. Aber ja,
jetzt hat er aber auch gesehen, dass er die kostarikanische Nationalmannschaft das haben so gehandhabt hat von der WM, dass die Liga einfach 3 Monate vorher aufgehört hat und dass sie dann einfach Nazi-Spieler halt aus der eigenen Liga geholt haben und dann einfach in ein Training-Camp gesteckt haben, 2 Monate lang und dann halt wirklich einen recht grossen Vorteil. Costa Rica hat ja zum Teil recht coole WMs gespielt,
ob
jetzt das dann der Punkt war, der dazu beigeführt hat. Aber eben, für mich ist auch ein bisschen die Frage, Spielpraxis mit Spielern, die wichtig sind für ein Turnier, wie man mit dem umgeht.
Ja, jetzt hat er ja immerhin 2 Wochen, wo er ein bisschen komische Nations League spielen kann, glaube ich, oder?
Genau.
Kann er sich wieder ein bisschen eingrufen mit der. Ja, und sonst soll der Muri irgendwie schauen, also kann er ein Trainingslager organisieren.
Aber schön bin ich nicht ganz allein mit meinen Gedanken.
Nein, ist spannend, sehr spannendes Gedankenspiel, ja.
Darum darfst du jetzt auch weiterfahren.
Sehr gut, ja. Wer uns schon ein bisschen länger zulässt, weiss, dass ich so ein bisschen ein Zahlenmensch bin, ein bisschen zahlentrieben bin. Manchmal ist das auch ein bisschen übertrieben und ich habe am Wochenende wieder mal Fußball geschaut, bevor das unsere Göt-Match angefangen haben, wo nachher das Thema werden sein. Und habe in England ein Spiel geschaut und das ist nämlich Wolverhampton Wanderers gegen Manchester City gewesen. Und ich habe dann nichts Besseres zu tun gehabt, weil mich das nicht extrem interessiert hat, einfach mal ein bisschen durchzuzählen. Und man muss sagen, es sind 11 gegen 11 auf dem Platz gestanden, das hat gut geklappt.
Mit oder ohne Totti Gomez?
Totti Gomez war auf der Bank, absolut souverän auf der Bank. Dort ist er wirklich, er ist eine Bank, ja, dort, definitiv. Ich habe einfach mal durchgezählt, wie viele Portugiesen auf dem Feld gestanden sind und es ist Wahnsinn. Also die Wolves haben 20 Spieler dabei gehabt, plus der Trainer. Und von diesen 21 Leuten sind 11 Leute aus Portugal. Das ist so ein bisschen, ja. Davon sind 7 in der Startelf gestanden, ein Goalie, und alle anderen sind eigentlich der Angriffsteil von den Wolves. Da hat es noch drei Ersatzspieler, eben einer davon ist der Totti Gomez und eben der Trainer. Manchester City hatte auch noch einmal zwei Spieler gehabt. Eben, da kommt man irgendwie auf 11 Spieler von einer, nicht auf 11 Spieler, da kommt man auf 13 Spieler insgesamt auf dem Feld, die aus Portugal kommen. Und zuerst habe ich so gedacht, so, ja, ist jetzt einfach eine lustige Zahlenspielerei. Aber irgendwie, wenn ihr das überlegst, durch das hat ja eigentlich Portugal einfach 11 Spieler, die in der Premier League spielen, was ja einfach schon auch noch recht heftig ist, oder? Wir haben jetzt mit dem Zakaria Akanji jetzt gerade wieder zwei dazu bekommen und haben ja noch, ich glaube, drei andere. Ja, ist eigentlich schon noch heftig, wenn du als Land so etwas, so viele Spieler dort hast. Obwohl ich...
Ja, es sind ja nur zwei Mannschaften gewesen, die da involviert waren.
Genau, eben, das ist recht heftig. Das ist recht heftig.
18 andere.
Ich habe mir nur einmal so überlegt, früher, das habe ich immer mega gern gehabt, so in den Sonntagszeitungen, wenn man so hätte können lesen. Es war nicht Sonntagszeitung. So wie die letzten, wie die Schweizer im Ausland so performt haben. Das habe ich immer mega gerne angeschaut und habe immer gesehen, welches Spiel. Und da habe ich so gedacht, wenn das in Portugal ist, ist es einfach ein Spiel, wo alle Spieler, die in England spielen, gefühlt dort sind. Und ja, ist so ein kleiner Fun-Fact an der Seite, aber irgendwie habe ich es noch recht heftig gefunden. Und ja, man hat sogar über den Totti Gomez kurz geredet gehabt. Der eine Spieler, Innenverteidiger von den Wolves, der Collins, der hat nach 33 Minuten schon eine rote Karte bekommen wegen der Tätlichkeit. Und da hat man so gesagt, hey, was machen wir? Es hat noch zwei Innenverteidiger auf der Bank, aber die sind beide eigentlich nicht gut genug. Einer davon ist Totti Gomez, der andere war ein anderer Portugies gewesen. Er hat es dann am Schluss nicht. Es hat dann nicht zu einer Einwechslung gelangt.
Schade, schade.
Schade, schade. Genau. Ja, aber ich würde sagen, wir kommen doch lieber mal ein bisschen in unsere Gefilde. Und ja, nein, das heisst ja nicht mal unsere Gefilde. Wir kommen zum Thema und das sind Göpp-Sensationen.
Oder einfach ein Top 3 oder 3 Top-Sensationen, je nach Auslegeordnung, ist die Aufgabe gewesen, die ich am Adi gestellt habe, zu recherchieren, so ein bisschen, ja, in diesen Cups, in diesen verschiedenen, die es gibt, die heissen ja Coppa Italia, Coupe de France oder wie sie alle heissen, es gibt ja so viele verschiedene Cups und einfach so, wo sind Sensationen passiert oder was hat uns so ein bisschen aufgewühlt, was ist für uns sensationell gewesen? Das kann ein Spiel sein, das kann aber auch eine ganze Cup-Saison gewesen sein von einem Team. Und ich bin mega gespannt, was da vom Adi auf mich zukommt. Ich habe ein paar sehr schöne Sachen herausgefunden. Je mehr man recherchiert, umso schönere Sachen findet man, habe ich das Gefühl.
Ja, gewisse Sachen, so Nostalgie-Sachen, also sind schön gewesen. Was wir vielleicht im Vorfeld noch besprochen haben, das können wir vielleicht jetzt gerade reinbringen. Wir sind, glaube ich, beide der Meinung gewesen, dass Weil, wo sie gewonnen haben, eine Challenge League war, wo sie gegen GC im 2004 den Cup gewonnen haben. Also ich habe auch aufgeschrieben, wo du mir die Aufgabe gestellt hast, habe ich schon mal aufgeschrieben, ja, Weil Cup-Sieg und bin dann verschrocken, dass Weil dann gar nicht in der Challenge League war, sondern in der Super League schon war. Aber ich finde es schön, dass das nicht nur mir passiert. Ja, ja, vielleicht, ja. Also sie sind ja dann auch als Tabellenletzten abgestiegen. Vielleicht ist das das gewesen. Aber ja, ich habe es lustig gefunden, dass du das Gleiche gehabt hast, ehrlich gesagt.
Aber das ist ja auch etwas, wo wir bei der Recherche dazu, dass es viele Cup-Sieger gegeben hat, die dann eine Saison später abgestiegen sind oder in dieser Saison abgestiegen sind. Das hat es ja schon oft auch gegeben. Der FCZ ist ja auch ein Beispiel dafür.
Ja. Ja,
das ist spannend, oder? Also, dass völlig wie losgelöst voneinander die Wettbewerb sind. Du kannst ja einem mega gut sein, im anderen mega schlecht in dem Sinn. Und ja.
Das ist ja so, ja.
Aber wenn wir doch Zuhörer jetzt nicht, und Zuhörerinnen nicht auf die Folter spannen, und ich würde sagen, wir legen gerade los mit deinem Top 3 oder dritten Top-Sensation.
Genau, also ich habe es auch nicht gerankt oder gegeneinander ausspielen. Ich habe jetzt das erste, was ich habe, ist schon ein bisschen länger her, ist in der Saison 98-99 Schweizer Cup gewesen. Da hat eine Mannschaft aus Zürich ein bisschen für Furore gesorgt. Sie sind bis ins Halbfinale gekommen. Das war nämlich Red Stars Zürich gewesen. Dazumals, was ist das, glaube ich, Zweitliga Inter. Also jetzt sind sie sicher auch Zweitliga Inter. Und Ich habe kurz geschaut, ich habe jetzt die ganze Göpp-Kampagne zusammengenommen, wo sie einfach eben bis ins Halbfinale vorgestoßen sind und erst im Halbfinale dann gegen GC rausgefallen sind, dafür recht deutlich mit 7-0, das ist recht heftig. Aber ich habe kurz erst geschaut, wie sind sie dort hergekommen in den Halbfinale und sie haben gestartet, mal gegen Baden. Da kann man so sagen, ja gut, Baden wird jetzt nicht so stark gewesen, aber sie haben ganz knapp gewonnen nach Verlängerung 4-3. Dann haben sie gegen Chiasso 3-0 gewonnen in der zweiten Runde. Im Achtelfinale haben sie Iverdonspor rausgerührt. Ist in dieser Zeit noch ein bisschen besser gewesen. Dann auch Lugano haben sie geschlagen gehabt im Viertelfinale. Lugano hatte zu dieser Zeit ein sehr, sehr gutes Team gehabt. Das ist auch die Zeit gewesen, wo die Argentinier-Fraktion auch dort war. Also, ja, wer kennt sie nicht mehr? Rossi, Jimenez zum Beispiel. Ja, und nachher erst im Halbfinale sind sie dann leider ausgeschieden, aus ihrer Sicht, gegen Kantonsrival, gegen GC und dann das relativ deutlich dann am Schluss. Wieso also mir das aufgekommen ist, cool. Ein jüngerer Uli Forte hat dort noch als Spieler agiert. Das war so ein bisschen der Grund, wo ich dann reingenommen habe.
Ja, spannend, ja, was man da wieder entdeckt, wer wo mal gespielt hat, für Furore gesorgt hat und so weiter.
Mhm.
Mein Platz 3 oder dritte Pick, den ich da rausgenommen habe, ist ganz etwas anderes und es war eigentlich nur ein Spiel gewesen. Aber es war eine Riesensensation gewesen, aus meiner Sicht. Das war, glaube ich, 2020 gewesen. Und zwar ist es ja so, dass in Frankreich, im Coupe de France, dürfen die auch Mannschaften mitspielen, in Ländern mitspielen, die einfach von Frankreich, vom Fußballverband, glaube ich, einfach dazugehören.
Okay, habe ich auch nicht gewusst.
Zum Beispiel die Insel Réunion.
Ah, oh, sehr schön.
Und der einzige Vertreter von der Insel Réunion, der GS Saint-Pierroise, kennt man natürlich, wenn man Fußball begeistert ist.
Muss man, ja.
Genau. Die haben dürfen 10.000 Kilometer reisen, als völlig Unterklassige gegen den zweiten Ligue 2. Ligist Jamoua-Niort gespielt und sensationell mit 2-1 gewonnen. Dann die ganze Reise dürfen wieder zurück. Und das Spannende habe ich auch gefunden, es sind 100 Fans mitgegangen. Mhm. Also, doch, finde ich cool, oder? Ich meine, das ist eine ganze Weltreise, schon fast 10.000 Kilometer.
Ja, das ist. Aber es ist immer noch ein Inlandflug, das weiss ich aus eigener Erfahrung. Von dem her, ja, alles komplett ökologisch.
Ja, und sind denn das, glaube ich, die erste Mannschaft gewesen, die von außerhalb von Frankreich so in eine K.O. reingekommen ist und dort sind sie dann aber rausgefallen. Aber gleich, einfach nur schon der, man ist ja blöd, wenn du jede Woche unter der Woche musst 10.000 Kilometer fliegen,
ja,
um da im Cup weiterspielen. Aber cool, haben sie das zweimal erleben und man doch noch gewonnen. Also sicher ein riesen Erlebnis gewesen für die Mannschaft.
Denke ich auch, ja. Das ist, habe nicht einmal gewusst, dass das so ist. Das ist, finde ich, recht eine spannende Regelung eigentlich. Aber wieso nicht? Klingt cool. Ja, ich habe als zweiter Punkt, ja genau, das war ein Spiel gewesen. Das war jetzt nicht eine ganze Göpp-Kampagne gewesen. Das ist jetzt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, wenn ich es noch finde. 2010 ist das gewesen. Da hat in der dritten Runde vom FA Cup in England hat Manchester United, das grosse Manchester United, zumindest zu dieser Zeit, gegen meinen Lieblingsclub in England, gegen Leeds United gespielt gehabt. Und ich habe das dort verfolgt gehabt. Nicht live im Stadion, aber am Fernsehen. Und man muss sagen, Manchester United gegen Leeds United, das ist ein Roses-Derby, also ein Rosen-Derby. Hat gewisse Gründe, aber auf das müssen wir nicht eingehen, das könnt ihr selber googlen. Ist immer recht umkämpft und Leeds United war damals in der dritten Liga, gewesen, also in der League One. Manchester United logisch wie schon Ewigkeiten in der Premier League und grosser Favorit. Und Leeds United hat es dann tatsächlich geschafft, ein 1-0 gegen Manchester United zu machen, auswärts im Old Trafford. Für mich, wieso ich das rausgenommen habe, es war einfach etwas gewesen, so ein bisschen von ja, von Counter Masterclass, wie man es spielen muss. So wie du vielleicht nicht so gern hast, wie das wahrscheinlich gewisse Verantwortliche vom FC Lugano wahrscheinlich geliebt hätten. Letztes Jahr, sage ich jetzt mal, oder noch ein bisschen länger her vielleicht. Es war wirklich ein 4-4-2 gewesen, sehr, sehr defensiv. Und ich weiss noch, das eine Goal, das, ich musste es wieder 4-5 Mal nachschauen in der 19. Minute. Einfach ein langer Pass von etwa 30 Metern vor dem eigenen Goal weg. Einfach auf einen Stürmer, der in dieser Zeit recht gut war, Jermaine Beckford. Und den machen wir dann einfach. Ist auch etwa gefühlt die einzige Chance gewesen. Und nachher sonst sind sie hinten innen gestanden. Aber es ist einfach, sind alle Vereine gegangen. Auf dieser Seite hat Spieler gehabt, wie ein Berbatov, Rooney, Gary Neville, Ryan Giggs ist dann reingekommen, Michael Owen ist noch eingewechselt worden. Also, ja, die andere Seite hat sicher mehr fußballerisches Talent gehabt, aber eben im Göpp ist ja genau das, was es ausmacht. Eine Chance kann das Ganze entscheiden.
Musst du auch das Kick and Rush ein bisschen beherrschen? Denn.
Ja, das war wirklich definitiv Kick and Rush gewesen, genau. Ja. Ja. Ja, was hast du als Zweites mitgebracht?
Ja, wenn du so ein bisschen vom Mauern redest, kommt mir beim Fußballstil, Mannschaften, die gerne Mauern sind, kommen mir die Italiener in Sinn. Sehr resultatorientierter Fußball. Und da hat es im Jahr 2015-16 in der Coppa Italia die US Alessandria aus der Lega Pro, also damals Serie C, so quasi, bis ins Halbfinale geschafft. Und dann bin ich mal nachschauen. Zuerst mal dachte ich, ja, okay, es gibt ab und zu noch, dass eine Mannschaft, der Drittligist, noch irgendwie relativ weit kommt. Aber ich will den Weg anschauen. Und dann habe ich gelernt, zuerst haben sie auswärts in Palermo gewonnen und dann noch auswärts den FC Genua rausgehauen. Also das sind schon Namen, die damals auch schon in der ersten Liga gespielt haben in Italien. Und ich finde so, ja, im Halbfinale haben sie dann gegen Milan eben auch, sind sang- und klanglos rausgefallen mit 6-0. Aber gleich, ich meine, zuerst mal in Palermo und in Genua gewinnen als Vertreter aus der dritten Liga, höchster Respekt und ja, sicher eine riesige Cup-Saison für die US Alessandria.
Definitiv, ja. Ja, ja.
Ich weiss zwar nicht, wer der gespielt hat, das nehmen wir nicht im Kopf. Aber,
sind wahrscheinlich ja. Auch nicht mega bekannt bei uns in der Schweiz, könnte ich mir vorstellen, oder?
Nein, definitiv nicht. Aber eben, sie haben die Liga, also die Cup-Saison gerockt und jetzt immer wieder cool, wenn man so Sachen liest.
Ja, das ist.
Und wenn wir dann gucken, nachschauen, wer sie dann rausgehauen haben, dann wissen sie, okay, ja, vielleicht mit Glück und so, aber auswärts dann noch. Und
ja, aber irgendwann ist es dann nicht mehr Glück, oder? Also ein Spiel kann immer noch gut kann das sein, oder? Aber ja, ich meine, es braucht immer etwas, dass man, dass man so durchkommt, definitiv, ja.
Richtig.
Gut.
Und jetzt?
Ja, ich glaube, es ist nicht der Platz 1. Platz 1 war für mich wirklich fast Leeds gewesen, weil der mir so auch noch im Kopf war. Aber ich habe etwas, was auch in der Zentralschweiz passiert ist. Das war im 2014 gewesen. So ein bisschen eine Göttmannschaft, muss man ehrlich gesagt sagen. Aus der. Ja.
Gibt es ja noch ein paar in der Zentralschweiz?
Ja, ich habe auch geschaut. Also, viele Mannschaften, die so ein bisschen Überraschungen gemacht haben, sind wirklich irgendwie so ein bisschen, ja, wirklich aus der Zentralschweiz. Wieso auch immer. Ich weiss nicht, wie das zustande gekommen ist.
Die üben das.
Die üben das, genau. Zu dieser Zeit war der SC Buchs noch Zweitliga Inter gewesen und hat dann in der zweiten Runde vom Schweizer Cup gegen IB gespielt gehabt. Und ja, IB natürlich dort wirklich Favorit, logischerweise mit dem Wölfli im Goal. Man hatte Milan Gajic, mit dem Nikci, mit dem Giamuaro, mit dem Kubo vorne. Also sicher sehr, sehr gute Mannschaft. Man konnte ihn nachher noch nachlegen mit dem Renato Steffen, Raphael Nuzzolo, Riesenlegende. Und ja. Andere Superspieler müssen auf der Bank bleiben, also Moreno Costanzo, Stefan Bergen, sind alle noch auf der Bank geblieben. Und das Team von Buch, ich habe kurz mal angeschaut, wer die gespielt hat und sind am Schluss einfach 1-0 gewonnen und zwei Namen...
Christoph Lomberg.
Ja, genau. Er war auch der Torschütze, der das 1-0 geschossen hat, das goldige 1-0 in diesem Spiel. Schon in der 5. Minute haben sie sich gerade über getölpelt, muss man ehrlich gesagt sagen. Und wer mir noch aufgefallen ist, ist in der Außenverteidigung ein ganz, ganz junger Stefan Knezevic, der ja jetzt in Charleroi spielt, in Belgien. Ist mir gar nicht so auf dem Radar gewesen, dass er dort bei Buchs gespielt hat zu dieser Zeit.
Aber der Lomberg war ja auch vom Profi-Team vom FCL und hat dann aber so den Durchbruch eigentlich nicht geschafft und ist dann zu Buchs.
Genau, und Buchs hat irgendwie allgemein, ich habe da noch einmal nachgeschaut, sie waren schon im Achtelfinal gegen Servet im 99. Sie sind 14-15 sind sie sogar bis ins Viertelfinal gekommen. Also das war auch genau in dieser Saison, gewesen, wo sie nachher gegen St. Gallen rausgefallen sind. Ich mag mich noch erinnern, letzte Cup-Saison, wo Luzern dort erst nach Verlängerung gewonnen hat. Auch mit einem ausgelehnten Nachwuchs-Goalie, der Luzern dann zur Verzweiflung gebracht hat. Ja, irgendwie im Göpp ist einfach der SC Buchs, willst du wahrscheinlich nicht unbedingt das Los haben.
Eben, und wenn wir vorher schon gesagt haben, so Zentralschweiz, wir würden da ein SC Schütz oder FC Schütz, kommt mir da in Erinnerung, Küsnacht hätte mal eine riesen Sensation geschafft. Ja, ja. Also es sind schon irgendwie, ja, es ist schon Mannschaft. Litau glaube ich auch, oder? Das ist näher dran gewesen.
Litau hat glaub auch IB gehabt, aber ich glaube, die sind dann schon deutlicher gewesen, aber ja.
Ja.
Ja, was hast du uns noch mitgebracht? Ja, in dem Fall, ja.
Eben, mir wird es ein bisschen ironisch.
Oh.
Ich habe das gelesen, wirklich einfach müssen lachen. Und zwar gehen wir auf Deutschland, den DFB-Pokal, 1993. Und ein bisschen bei der Recherche ein bisschen dazugestossen, spannend gefunden. Die Amateure von Hertha BSC Berlin haben es bis ins Finale geschafft. Die Amateure, also eigentlich quasi die U21 von Hertha, die haben damals noch dürfen mitspielen, die haben so einen eigenen Pool gehabt und sind dann auch im DFB-Pokal dürfen mitmachen. Und sie sind logischerweise weitergekommen als Star-Team von Hertha BSC. Die sind, glaube ich, dann schon im Viertelfinale rausgegangen.
Geil.
Einfach auch, so, wenn man das vielleicht verleiht, Junioren kommen weiter als Profis oder die Amateure kommen weiter als Profis. Das muss einfach schon mal erwähnt werden, wenn es um Cup-Sensationen geht. Und sie sind ja auch eben in dieser Amateurliga dort gewesen und haben dann zwei Bundesligisten rausgeschmissen und zwei Zweitbundesligisten und sind durch das im Finale gekommen. Sie hatten dann einen Spieler gehabt, wie Carsten Ramelow, habe ich geschaut, wo man dann auch nachher kennt.
Filigrantechniker, oder?
Genau. Also, sonst habe ich keinen kennt von den Spielern, die gespielt hat. Aber ja, einfach, das ist das, oder? Du kommst als Amateurmannschaft im Finale. Im Finale hat es gegen Bayer Leverkusen leider verloren. Mhm. Und das ist auch wieder sehr lustig und interessant, weil bei Leverkusen damals der Libero Franco Foda geheißen.
Ja, er ist nachher erst zum grossen Held geworden als Trainer, oder?
Genau. Nein, und eben noch Ulf Kirsten, wenn man so einen Namen nennt, der gerade noch bei Bayer Leverkusen. Aber ja, und das ist, jetzt kommt erst die Kirsche von dem Gesamten. Das ist das erste und das einzige Mal gewesen, dass Hertha BSC in einem DFB-Pokalfinal gestanden ist. Ja, und das mit den Amateuren. Also, wie geil ist das denn?
Hast du das irgendwie können rausrecherchieren, ob denn die du hast gesagt, im Viertelfinale ist, glaube ich, das A-Team rausgefallen, oder? Glaubst
du, ja.
Was haben denn im Halbfinale und Finale dürfen Profis mit denen mitspielen oder haben denn die einfach die so spielen mit den Amateuren?
Also, wenn ich die Spielernamen angeschaut habe, von einer Mannschaft, die gespielt haben, sind also ich habe keine aus dem Ramelow keinen kennt. Und ich habe das Gefühl, der ist dann schon relativ jung gewesen. Also.
Ja, ist aber auch geil. Ja.
Du gehst mit der Amateurmannschaft. Ich weiß auch nicht, wie das dann fantechnisch ausgesehen hat. Ob du als Hertha-Fan gleich bist, die Hertha unterstützen. Ich nehme an, es war Olympiastadion.
Das wäre geil, wenn so für einen Nebenplatz irgendwie noch. Ja, aber das ist eine gute Geschichte. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Geschichte. Wohl, ja. Habe ich auch nicht gewusst. Ja, gut.
Ja, man findet Sachen, wenn man will.
Wenn man will. Du bist da sehr, sehr kreativ gewesen. Ich habe da wirklich irgendwie, glaube ich, geschaut, was hat es gerade gegeben oder was ist mir eingefallen. Aber das klingt spannend. Ja, aber wir haben ja noch ein bisschen mehr Göpp. Also wir könnten das also noch ein bisschen in die Länge ziehen, das ganze Thema Göpp, aber jetzt vielleicht ein bisschen aktueller. Und schauen, ob wir da vielleicht auch etwas haben, wo die Top-Auswahl reingepasst hätte. Ja, wir haben das 16-Final haben wir gespielt oder ist gespielt worden. Das heisst, noch 32 Mannschaften sind drin gewesen. Eben, da hat es einiges an Spiel gegeben. Wir werden sicher nicht jedes einzelne Spiel durchgehen, wie wir das sonst machen. Aber ich würde sagen, wir zerpflücken doch das ein oder andere Spiel und schauen sicher mal auf die Superligisten, wie sich die geschlagen haben. Ich glaube, man kann mal vorweg sagen, die meisten sind wahrscheinlich froh, eine Runde weiter zu sein. Fabio, Gratulation an dieser Stelle. Du hast gesagt, ein Super League-Team wird rausgehen. Franco Foda hat wieder ganze Arbeit geleistet.
Blut geschwitzt.
Ja, also ich glaube nicht.
Die Mannschaft, die es dann verwünscht hat.
Ja, also es ist, ich glaube, da gehen wir kurz erst durch die Super League-Teams durch, aber nachher auch dann noch, irgendwie, wenn uns gerade irgendwie schon etwas geblieben ist. Ich würde sagen, ich fange mal chronologisch an. Irgendwie, Winterthur hat gegen Meran gespielt. Ich habe dort kurz einen Streik geschaut und ich habe die erste Halbzeit einfach gesehen und bin ein bisschen verschrocken, ehrlich gesagt. Am Schluss das Resultat mit 4-0 ist, glaube ich, gut. Ist, glaube auch wichtig für Winterthur gewesen, dass man da genug hoch gewonnen hat. Aber am Anfang habe ich müssen sagen, uiuiui. Also Meran ist da eigentlich besser gewesen, oder? Winterthur war so nervös gewesen. Ja, aber sie
allgemein nicht so die ersten Halbzeiten von der Superligisten. Ich habe bei vielen das Gefühl, es war immer recht lang 0-0 gewesen und dann zweite Halbzeit oder sogar eben erst in der Verlängerung hat man es dann gepackt. Und ja, sehr wahrscheinlich bei Winterthur auch so ein bisschen Verunsicherung spürbar gewesen.
Ja.
Und dann kommst du auf einen Gegner, der eigentlich gar nichts zu verlieren hat. Also eigentlich ist das ja eine hochexplosive Mischung.
Das ist ja so, ja. Definitiv, ja. Ja, das zweite Spiel, das ich mir aufgeschrieben habe, ist Bellinzona gegen Luzern. Dort ist, das ist 0-1 nach Verlängerung ausgegangen. Also Luzern hat dort doch noch gewonnen. Katastrophales Spiel gewesen, zum Schauen. Gefühlt Luzern irgendwie zwei richtige Chancen. Bellinzona, sage jetzt mal, bis zur 89. Minute hätte ich jetzt behauptet, das bessere Team. Nachher hat Luzern noch irgendwie eine Chance gehabt und in der Verlängerung sind sie dann ein bisschen abgeklärter gewesen oder mehr Kraft gehabt, wie auch immer. Und ja, ich habe eigentlich mich schon auf ein Penaltyschiessen eingestellt gehabt, ehrlich gesagt.
Ja, und eben, wenn man so Bellinzona als Kader angeschaut hat, der gespielt hat, also doch recht interessante Namen darunter gehabt. Ich meine, Matteo Tossetti, den man noch kennt als Vorlagengeber von Thun, der da immer relativ viel Scorerpunkte geholt hat. Trevor Samba, glaube ich, vom FCB Junior, wo sie vorhin innen gehabt haben. Plus eben hinten innen der Berardi, glaube ich, auch mal, ehemaliger Nazi. Also, das ist eine Mannschaft, der Goalie war ja auch ein Luzerner.
Ja, genau.
Eine Mannschaft, die Fußball spielen kann.
Definitiv.
Dass man da Mühe hat, mit der ersten Elf, vielleicht sogar ein bisschen plausibel, oder? Dass man es sieht. Und dann hat man vielleicht eben, wie du sagst, mehr Kraft gehabt in der Verlängerung und das hat es dann schlussendlich ausgemacht. Aber ja, man hätte sich nicht können beklagen, wenn man da rausgefallen wäre, als FCL Luzern. Es gab noch einen Lattenkopfball oder so.
Fast noch ein Wembley-Goal hat es gegeben, aber es war dann ja, klar draussen gewesen, das ist schon so, ja. Ja, von den Superligisten habe ich noch fast das legendärste Spiel irgendwie an diesem Wochenende. Es war Goldstern gegen Grasshoppers gewesen. Und wow, muss man Goldstern... Ja, wirklich, also sagen, wirklich Applaus klatschen, das ist stark gewesen, oder? Also 0-0, das 0-0 gehabt irgendwie recht lang und GC, glaube ich, schon ein bisschen Blut geschwitzt.
Ja, und die sind giftig gewesen, die sind richtig giftig gewesen. Und ich meine, die rote Karte, die sie da raus provoziert haben, das ist genau so eine Situation gewesen, oder? Die sind dann Profis auf den Füßen gestanden, so, dass halt der Schiri nicht gerade das sieht, was ja auch nicht wirklich cool ist, aber eben.
Yeah.
Und dann hat sich der eine, wer ist es gesehen?
Seko.
Nein?
Null.
Seko, der sich zu einer Tätlichkeit da hinweist. Also eben, das dürfte gegen eine zweite Drittliga nicht passieren.
Nein, aber eben der, Giorgio Contini hat ja nachher gesagt, es sei für sie eigentlich positiv gewesen. Sie hätten dann mehr Platz auf dem Feld gehabt. Von dem her sind es eigentlich eher positiv gewesen. Er hat sich, er überlegt sich, ob er so ein Spiel hat sollen mit 10 Mann anfangen. Das war eine coole Aussage von ihm. Aber ich glaube, das ist auch so ein Spiel, da sind einfach am Schluss alle zufrieden, oder? Also Goldstern, wirklich grosser Respekt und geht's jetzt am Schluss mit 3-0 doch auch noch souverän heimgebracht.
Dann haben ja, genau, wenn man so knapp ist, ja, der FC St. Gallen gegen.
Das wäre genau der nächste, genau. Garouche St. Gallen, ja. Das eben mit 2-4, das tönt, glaube ich, deutlicher, als es dann auch war, oder? Weil es ist dann auch einiges noch in den Schlussminuten passiert. Also, 2-4 ist ja in der 92. Minute passiert. Und ja, nach dem 3-2 vom Görtler, ja, hat jetzt also Garouche schon auch noch Druck gehabt. Und ja, ich meine, sie haben eine Zeit lang geführt. Also das darf man nicht unterschätzen. Es war
hier und her in diesem Spiel. Ja. Immer wieder die Mannschaft, dann die Mannschaft. Und ja, also, man hat nicht das Gefühl gehabt, dass Garouche jetzt so, also sind ja zwei Ligen tiefer.
Ja. Ist ein bisschen schade gewesen, dass sie dort dann an zwei, drei Orten einfach auch noch Nerven verloren haben. Also klar, jetzt der Penalty am Schluss, wir haben auch kurz geschrieben gehabt, wo der Match war. Es ist einfach irgendwie komisch gewesen, oder der Ball eigentlich schon weg und irgendjemand meint, man muss einfach einen St. Gallen Spieler im Strafraum innen wegchecken. Also das ist wirklich einfach nicht clever.
Das ist per se, also aus gewisser meiner Perspektive auch ein Revanche-Foul, weil er hässig war, dass vorher eben das passiert ist und dann müssen wir es mit Rot tangieren.
Ja.
Revanche-Foul.
Ja, also er wird ja in Goalie reingeschöpft, oder ich weiß gar nicht, vom Görtler ist es, glaube ich, müssen wir auch nicht machen, ganz ehrlich, so darf man ganz bestimmt nicht darauf reagieren. Und nachher ist es ja noch schlimmer gewesen, ein sehr, sehr erfahrener, sogar, glaube ich, einfacher Nationalspieler, der Rüfli, hat sich dann auch nicht mehr zurückheben und hat müssen noch am Schiri applaudieren. Das sollte man eigentlich mit 34 langsam besser wissen, als das, was er da gemacht hat.
Ja, und darum sind sie näher dran gewesen, oder ja, wieder an einer Sensation.
Ist Frust, ja.
Und ich meine, du siehst, Garouche ist Tabellenführer, glaube ich, in der Promotion League. Also da ist schon, die sind im Flow, die sind im Strumpf und die haben sich einiges ausgerechnet. Und ja, bitter, dass es dann am Schluss nicht funktioniert. Und dann, ja eben, das darf nicht passieren, egal wie enttäuscht du bist.
Definitiv, ja, genau. Ja, dann haben wir noch Rapperswil-Jona gegen Sio. Eben 0-2. Also, das ist, dort habe ich jetzt nie gross Angst gehabt, eigentlich, um Sio. Das ist, glaube ich, auch souverän genug gewesen. Dann Servet hat 2-0 gegen Schottfog gewonnen. Dort hast du, glaube ich, ein bisschen noch reingeschaut gehabt.
Ja, es war auch relativ lang 0-0 gewesen. Mhm. Und ein guter Gegner gehabt eigentlich und Servet mit der Routine das Ding heimgebracht. Aber ja, es war auch nicht jetzt überragend gewesen.
Ja, genau.
Servet hat halt die Qualität in so einem Spiel. Aber wenn sie nicht das Spiel selber machen, sind sie halt noch besser. Und gegen einen Kleinen musste halt schon auch. Und das hat wie, ja, darum ist es auch sehr wahrscheinlich so lange 0-0 gestanden.
Ja, definitiv. Ja, ja, wo es auch lange 0-0 gestanden ist, ist bei Stade Losanuschi gegen IB. Dort habe ich ein bisschen reingeschaut. Ja, dort hat erst in der 65. Minute den Cedric Eiten den IB erlöst. Aber ja, Losanuschi wirklich sehr, sehr gut gespielt. Kann man sich sehr gut mal anschauen. Eigentlich schade für sie, aber ja, ich sage jetzt, gegen gewisse andere Superligisten hätte die Leistung definitiv gelangt. Aber IB hast du da einfach
abgesagt. An wer denkst du jetzt gerade?
Ehrlich gesagt hätte ich gesagt, gegen alle, außer gegen wahrscheinlich Basel und IB wahrscheinlich. Weil, obwohl Basel hat jetzt auch nicht komplett überzeugt, aber ich hätte jetzt gesagt, die hat es einfach mit der Klasse dann gelöst. Genau. Ja, gestern am Sonntag hat es ja noch Lugano gegeben, der 4-0 gegen Breitenrhein gewonnen hat. Das war, glaube ich, relativ deutlich gewesen. Aarau hat gegen Basel nach Verlängerung erst verloren. Das ist, glaube ich, schon auch ein... Also, ich habe dort einen Grossteil vom Spiel gesehen. Das war sehr, sehr unterhaltsam gewesen. Auch wieder eine sehr gute Werbung auch für den Challenge League Fußball. ein bisschen Pech dabei von Aarau. Einerseits mit einer frühen Verletzung von Vladi, wo schon nach, glaube ich, 8 Minuten oder 10 Minuten irgendwie ausgewechselt werden. Das tut natürlich extrem weh, wenn einer, der so in Form ist, muss ausgewechselt werden. Und ja, am Schluss ist dann...
Ein knuspriges Duell, wie der Kai Foser würde sagen.
Ja, also es hat ein paar knusprige Duell auf dem Feld gegeben. Es hat auch zweimal gelb-rot gegeben. Es hat auch noch mehr können geben. Und vielleicht an dieser Stelle alle, die gegen VAR sind. Ich glaube, die Göpp-Runde hat doch irgendwie wieder gezeigt, so schlimm ist doch der VAR nicht. Oder? Wenn man sich gewisse Sachen anschauen könnte. Also in dem Spiel hätte ich auch, glaube ich, noch 1-2 weitere gelbe oder gerade direkt rote Karten gegeben, also wo ein Adams unter anderem involviert war, ein Endoi, der zweimal den Ball in die Hand nimmt, wenn er umgenietet wird, was einfach auch nicht clever ist. Ich weiß gar nicht, hast du die Szene gesehen vom Endoi, wo er im Strafraum gefoult wird? Also nicht, aus meiner Sicht nicht... nicht zum Pfeifen und dann auch den Ball in die Hand nimmt, nachdem er das beim ersten Mal schon gemacht hat. Und,
Nein, ja, habe ich nicht gesehen, definitiv nicht. Ja. Aber was mir eben aufgefallen ist, der Adams und seine Hände in den Gesichtern vom Gegenspieler.
Ja.
Also,
ja.
Da muss man doch jetzt einfach, also eben, das ist einfach klar rot.
Mhm.
Und das hat er jetzt schon zum zweiten Mal gemacht und ich finde es einfach, ja, also es geht einfach nicht.
Nein, es ist, ja, eben, darf nicht sein.
Also Aarau hat schon überhärt gespielt, das hast du das Gefühl gehabt. Sie sind resolut in die Zweikämpfe hinein, aber es ist sehr wahrscheinlich ihr Mittel gewesen, vom Trainer befohlen, hey, wir gehen voll rein und ja, dass dann irgendwann mal genau so eine gelb-rote oder eine rote Karte rausschaut, ja, ist normal. Mhm. Aber ja, zum Teil habe ich das Gefühl gehabt, hey, kommt mal ein bisschen oben runter, es ist schon okay. Ihr könnt ja auch Fußball spielen.
Ja, das ist definitiv so, ja.
Ja, dass es eine Verletzung gegeben hat, ich habe das Gefühl, dass es ein Wunder
ist. Ja, das ist definitiv. Oder dort, wo es Verletzung gegeben hat am Anfang, ohne böse, dort war noch kein böses Blut rum. Genau. Eben 3-1 für Basel, am Schluss dann vom Resultat her schon auch genug hoch. Und am einzigen Superliga ist, was nicht gelangt hat, haben wir vorher kurz angesprochen, am FCZ, wo gegen Lausanne-Sport mit 3-2 verloren hat nach Verlängerung.
Quasi, also es ist ironisch. Wir haben es letztes Mal schon angesprochen, es ist ja die Ironie in dieser ganzen Geschichte. Wäre eigentlich die Mannschaft, von mir aus gesehen, die es quasi am meisten verdient hat, eine Runde weiterzukommen, vom Spielerischen her, wo sie auf dem Platz gezeigt hat. Also ich habe das Gefühl,
also 90 Minuten lang, ja. Ja, also ich hätte
es... Also, wie gehst du mit dem um? Wie gehst du mit so einer Geschichte um? Und dann kommst du noch so ein Goal über, eben zuerst ja eins, glaube ich, in der 92. wo der nicht zählt hat und dann aber in der 95. mit der letzten Aktion, und das kennen wir ja letztes Mal schon, in der letzten Superliga-Runde auch schon passiert. Das ist dumm.
Ja, es gibt noch mehrere Sachen, die recht dumm sind. Also eben, ich meine, eben, man hat relativ früh geführt, oder? Was ja eigentlich sollte ein bisschen die Nerven beruhigen. Klar, man kommt dann gleich 1-1 über. Aber man kann wieder darauf reagieren und ist dann nachher eigentlich 60 Minuten lang eigentlich in Führung durch Marquesano. Und kommt dann eben das angesprochene 2-2 in der 95. oder 92. Minute von Aldin Türkes über, was ja eine sehr schöne Geschichte ist, dass er jetzt langsam wieder einschlägt, dass er ja wieder fit ist. Das ist ja mein Mitbringsel, glaube ich, vor 2 Mal irgendwie gewesen. Aber wie du gesagt hast, in der letzten Aktion holst du dir so ein blödes Gegengoal, das wirklich blöd war. Auch das nächste Gegengoal von ihm war nicht viel cleverer. Nein, nein. Und wenn wir schon bei blöd sind, nein. Jonathan Okita,
nein.
Was war es? Ein Spiel vorher, oder? Gegen Servet, Gelrot. Ja. Das Mal hat er ganze 12 Minuten dafür gebraucht für Gelrot. Du musst einfach sagen, hey, mein Gott, also das muss nicht sein. Obwohl, man muss auch sagen, also ich hätte die zweite gelbe Karte wahrscheinlich nicht unbedingt gegeben, aber ja, es ist, ja.
Nein, muss man nicht, definitiv nicht. Aber, also das Goal, das 3-2, das muss man irgendwo versuchen, einen versuchen zu erklären. Das klar, es ist Göpp, du bist in der Verlängerung. Und es ist aber nicht die Situation, all or nothing, und du gehst alles führen und dann bist du hinten off. Aber wieso macht das in dieser Situation? Wieso macht jetzt das in dieser Situation?
Ich kann es mir auch nicht. Ich kann es wirklich nicht
vorstellen.
Ich auch nicht, nein. Gut, eben, am Schluss heisst es dann, weißt, wenn du zu defensiv spielst, ja, sie haben es ja nicht einmal probiert und eben, wenn du zu offensiv bist, bist du einfach ins Messer gelaufen. Aber eben, ich muss auch sagen, also. Dann laufst du lieber. Sie sind
dritte gegen eine Verteidiger gelaufen, oder?
Also ja, also sie haben am Schluss ist ja eigentlich ein Pass gewesen und nachher hat Türkis allein können abschliessen, ja. Ja, und was für mich jetzt, wenn wir gerade bei dem Spiel noch sind, also zwei Sachen, die rausgestochen sind, Omer Agic, der ja wieder zurück ist vor einer Verletzung, wieder mit einer Verletzung raus. Ich weiss nicht genau, wie schlimm es zum aktuellen Zeitpunkt ist, habe ich nichts gehört. Das andere ist so, ich weiss nicht, ob das gehört hast, das Interview vom Chilo Canepa nach dem Spiel, wo mich ein bisschen irritiert hat. Also, so wie ich jetzt das Interview verstanden habe, kann es eigentlich nicht sein, dass der Franco Foda jetzt entlassen wird in der Nazi-Pause, weil sonst macht sich der Chilo Canepa, glaube wirklich nicht glaubwürdig, wenn er jetzt sagt, ja...
Wird er auch nicht.
Also es kann nicht sein, oder? Also,
nein, wird er auch nicht,
Und ich bin halt schon gespannt, weißt du, wir haben schon einmal, glaube ich, eine Spezialfolge gemacht darüber, über ob ein Trainerwechsel etwas bringt und ich meine, ich habe von Anfang an immer meine blöden Sprüche gemacht und mache sie auch jetzt noch, aber langsam... Tut mir auf der FCZ und sein ganzes Umfeld.
Geht sie aus? Hast du keine blöde Sprüche mehr
verlangt? Ja, nein, das sind noch viele rum. Das sind noch ganz viele rum. Es gibt übrigens auf Twitter den Franco Foda-Fan, den unbedingt folgen. Also da geht mein Herz auf. Nein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also der FCZ und sein Umfeld hat das wirklich nicht verdient. Und es geht mir nicht darum, dass der Franco Foda ein schlechter Trainer ist, taktisch. Ich glaube, wenn man jetzt das Spiel sieht, du hast es jetzt auch gesagt, also da sind schon zwei, drei individuelle Fehler drin. Aber es ist nicht von Grund auf einfach schlecht oder falsch. Aber eben auch seine ganze Kommunikation, das ist einfach komisch und irgendwie, ja, es passt einfach nicht. Die Leute gehen nicht füreinander. Marquesano spielt, glaube ich, auf einer falschen Position. Aber du, eben, das sind viele, das viele Details. Ja, eben,
das
Aussenbild.
Das, was wir sehen, ist das Aussenbild. Das kann man, über das kann man diskutieren. Und da finde ich es ja völlig okay. Da finde ich auch, da macht er nicht die beste Gattung.
Mhm.
Was im Training passiert und unter, ich sehe auch wie der FCZ normalerweise in den 90 Minuten Fußball spielt, finde ich doch, da hat alles irgendwie an Hand und Fuß und man versucht es. Man hat blöde Gegengol am Anfang vom Spiel, man kommt dumme Gegengol am Schluss vom Spiel. Ja, das, ich weiß nicht, ob da Trainer wirklich viel kann machen gegen das.
Ja, ja.
Das ist eine Einstellung, wo die Spieler auf den Platz gehen. Und ich nehme nicht an, dass er das immer einfach schlecht macht. Aber eben, wirkt halt einfach so ein bisschen, ja. Und sie haben natürlich, eben, man vergleicht es halt mit dem Breitenreiter und der hat das natürlich sensationell gut gemacht letzte Saison.
Ja, er ist halt gerade das Gegenteil, oder? Kommunikativ ist natürlich komplett wie Tag und Nacht, aber du ja. Wir sind ja jetzt nicht eigentlich beim Thema FCZ und seine Krise, das können wir vielleicht dann irgendeinen als separaten Podcast machen. Aber wenn man jetzt kurz noch drauf schaut, hast du irgendwie noch ein Spiel, ich habe mir irgendwie ein Rotkreuz, dass die noch weitergekommen sind als Erstligist, oder sind es Zweitligist? Nein, Erstligist sind es. Sicher auch noch eine Überraschung gegen Kriens, obwohl sie natürlich auch Promotion League sind. Das ist auch nicht ein riesen Unterschied natürlich. Und,
nein, ich habe kein anderes Spiel mehr.
6-0 von Arbedo, das war das höchste noch gewesen, oder? Gegen Sarmensdorf, so zwei Unterklassige, von dem her, ja.
Ja, und wenn wir ja da schon einen super schönen Übergang haben, oder? Die haben ja jetzt das grosse losgezogen.
Mhm.
Dass sie jetzt gewonnen haben gegen einen anderen Unterklassigen, dürfen sie jetzt den FC St. Gallen bewirtschaften, beheimaten und ja.
Genau.
Bin gespannt.
Genau, wir können kurz noch die Achtelfinals durchgehen, die irgendwie im November anfangen. Ich glaube, der Klassiker GC gegen Basel, ich glaube, das finden alle cool, hätten es lieber vielleicht eine Runde später wollen haben. Aber ich glaube, das braucht es im Köpen auch, oder?
Ich lehne mich jetzt wieder aus dem Fenster, es wird wieder ein Superligist rausgehen. Nein, es werden sogar zwei Superligisten rausgehen in dieser Runde.
Ja, da ist es jetzt nicht extrem mutig, die Aussage. Also immerhin so ein Superlig-Duell geht, aber gut, ja, das, wenn du jetzt sagst, noch ein dritter.
Ja, so los an IB muss ich ganz ehrlich sagen, ja, da wird auch wieder heissen.
Ja.
Auch Luzern. Mit dem FC Thun nicht wahnsinnig gut getroffen.
Gar nicht, nein.
Auch da vieles möglich.
Mm-mm. Definitiv, ja. Eben Lausanne gegen IB, eben, das wird sehr gut spielen, denke ich. Eben, da ist eben, wie auch eben Thun Luzern, eben, da ist man fast auf Augenhöhe. Weil sie ja kann auch in die Richtung gehen, je nachdem.
Also Weil ist ja Spitzenreiter momentan in der Challenge League, nicht?
Genau. Also von dem her, eben, Weil kann natürlich dort sicher auch für eine unangenehme Überraschung sorgen. Da hat man Lugano gegen Winterthur, Super League Duell, was es auch schon diese Saison schon gegeben hat. Ja, und dann haben wir eben Arbedo gegen St. Gallen. Ich glaube, das sollte St. Gallen eigentlich eindeuten, weil sonst können wir dann unsere Top 3 noch ergänzen durch das Spiel. Der Arbedo, der St. Gallen geschlagen hat. Wolle gegen Servet und Rotkreuz gegen Schaffhausen. Da hat Rotkreuz vielleicht gehofft, dass es irgendwie eine Superligist gibt, aber ich meine, Schaffhausen ist auch als Challenge-Ligist sicher sehr spannend. Ja. Oh.
Und es geht langsam, oder? Das Duell wird immer knackiger, habe ich das Gefühl. Es wird immer mehr. Und ja, es ist jetzt schon recht zunder drinnen. In dieser Runde habe ich das Gefühl, es war so ein bisschen recht cool gewesen. Weil die erste Runde war so eine Wohlfühlrunde, wo sie alle so ein bisschen Derbys hatten und alles so gut war. Und eben, man hat davon geredet, die Verlierer und Gewinner sind beide Gewinner gewesen. Und jetzt geht es langsam als eingemacht, habe ich das Gefühl.
Ja, mich hat so jetzt ein bisschen als Fazit vielleicht noch, wenn man so zurückschaut auf die ganze Runde statt die einzelnen Spiele, wie du das so empfunden hast. Ich gehe mal davon aus, das liegt an der jetzigen Nazi-Pause, die gerade darauf folgt. Es hat sehr wenig Rotationen gegeben bei den Superligisten. Wenn man gesehen hat, wie knapp das gewisse Resultate waren, ist es, glaube ich, auch gut gewesen für die. Ja. Aber mich hat vor allem erstaunt, Basel hat den Ersatzgoalie spielen sicher.
St. Gallen.
St. Gallen auch gut. St. Gallen hat ja sehr gut. Servet hat, glaube ich, auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, um Ragic zu spielen. Ich habe jetzt bei Luzern oder IB, wo mich dunkelt, haben sie recht gute Ersatzgoalies. Hat mich das ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Aber bei Luzern war es, glaube ich, notwendig, dass der erste Goal im Goal standen ist. Sonst hätte ich das, glaube ich, nicht gelangt im Tessin.
Ja, aber es kann natürlich auch damit zu tun, weil es ein Samstag oder das Wochenende-Runde war und nicht unter der Woche war.
Ja,
vielleicht, dass du auch dann sagst, okay, dann lohne ich die laufen und es ist wichtig. Mhm. Und dass einfach die Mannschaften den Cup sehr, sehr ernst nehmen.
Ja. Ja, ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, vielleicht auch noch europäisch dabei zu sein, wenn man vielleicht auch mit ein bisschen Losglück, vielleicht sogar relativ weit kommt, was in den letzten Jahren immer gegeben hat im Schweizer Cup, oder? Dass man am Schluss vielleicht ein oder maximal zwei Superligisten muss schlagen und hat dann hat nachher einen Cup-Sieg oder die Chance auf einen Cup-Sieg zumindest.
Also wenn man jetzt in dem Bereich schauen würde, wenn jetzt Lausanne IB würde schlagen, dann hat er schon zwei Superligisten geschlagen und sind erst im Viertelfinale. Also ich meine.
Gut, ja, das ist wahr. Aber sie sind natürlich auch Challenge-Ligist, genau. Ja.
Ja,
Fabio, wir sind eigentlich jetzt am Schluss von unseren Themen, von unserer schönen, abgerundeten Göppe-Sendung. Aber wir haben noch Altlasten, Sachen, die wir für uns hergeschoben haben. Nämlich, wir müssen noch tippen für die nächste Runde. Oder wenn wir das sein lassen und dann die neunte Runde dann besprechen, wenn sie gespielt worden ist? Oder willst du da auch mit tippen?
Haben wir nächste Woche keine Sendung?
Haben wir nächste Woche Sendung? Nein, wir haben, es ist ja 10. Bis zum 1.10. ist ja Pause.
Aber das müssen wir vielleicht noch erwähnen, dass wir nächsten Montag ja nicht live sind.
Das müssen wir wirklich erwähnen. Ja, wir sind erst wieder nach dem Wochenende eigentlich vom 1.10. wieder zurück. Und darum haben wir natürlich jetzt ein bisschen grössere Pause und darum müssen wir irgendwie schon je Spiel tippen.
Also, machen wir das schnell. Das
gut, am 1.10. fängt dann das an mit Basel gegen St. Gallen.
2-1.
Bin ich auch so langweilig, habe ich genau auch so. Dann am Abend ist GC gegen Zürich, also das Zürcher Derby.
1-1.
Ich habe 1-0 für GC. Wird sicher ein sehr spannendes Spiel. Nachher haben wir Sio gegen Winterthur.
Das Premiere-Goal für den Balotelli, wenn er dann wieder gesund ist bis dann. 4-0 für Sio.
Meinst du nicht mehr verletzt oder nüchtern?
Ich weiß nicht, je nachdem. Je nachdem. Wieder einsatzfähig.
Genau. Ich habe 3-0 für Winterthur dort. Ja. Dann,
Winterthur?
Hey, Entschuldigung, für Sio. Entschuldigung, das wäre jetzt ein bisschen mutig gewesen. Ja. Nein, wir darf nicht Zahlen
anschauen. So kenne ich dich gar nicht.
Ja, wir darf nicht Zahlen anschauen und dann noch einen anderen Namen, weil sonst macht mir mein Hirn einen Streich. Dann spielt der FC Luzern gegen IB.
Wann ist 2-2?
Ich habe ein 1-1. Da sind wir eher positiv, aber es hat schon oft gegeben in der Vergangenheit. Und Lugano gegen Servette ist noch das letzte Spiel.
Dann 0-1 für Servette.
Wir sind uns unheimlich einig, ehrlich gesagt. Ich habe auch ein 0-1 für Servette. Aber wie gesagt, bis dahin kann noch viel passieren. Eben die ersten Spiele.
Shaqiri plötzlich gleich beim FC
Lugano. Eben, siehst du, der ist wieder alles anders. Also, das heisst, ihr gehört uns erst wieder am 4. Oktober. Und ja, bis dahin viel Spass bei der Nations League oder sonst Fußball. Und bis dann.
Ciao zusammen.